Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Grüßt euch zu diesem Update-Podcast am 27. Februar. Es ist ein Donnerstag. Ja, bis heute dachte man eigentlich, es lässt sich alles doch recht gut nachverfolgen, wer sich wo und wie mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat bei uns in Deutschland. Erst gab es ein paar Fälle in Bayern, dann in Baden-Württemberg, dann in Nordrhein-Westfalen. Jetzt sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, es wird immer schwieriger nachzuvollziehen, wer sich da gerade infiziert. Spahn und unser Bundesinnenminister Horst Seehofer sind jetzt Teil des Krisenstabs, der extra dafür eingerichtet wurde. Und Horst Seehofer sagt, was jetzt getan werden muss.
Die Infektionsketten in Deutschland unterbinden und auf der anderen Seite Infektionsketten nach Deutschland in den Griff zu bekommen.
Aber trotzdem kein Grund zur Panik. Es bleiben bislang Einzelfälle. Wir bringen euch heute auf den neuesten Stand und klären, was dieser Krisenstab in Berlin noch beschlossen hat. Außerdem reden wir übers richtige Händewaschen.
Am besten lernt man, wie Händewaschen geht, wenn man Chirurgen bei der Handwäsche zuschaut. Die waschen erstmal außen und dann innen, zwischen den Fingern, dann nochmal so richtig die Handteller und natürlich auch unter den Nägeln. Und das sollte man in dieser Zeit auch tun.
Das sagt Jael Adler, Hautärztin. Sie empfiehlt auch, ein Desinfektionsmittel nach dem Händewaschen zu nehmen, wenn man zwischendurch auch mal die Hände eincremt. Also die richtige Handhygiene, das ist auch Thema heute bei uns. Wir schauen, was wichtig war noch an diesem Donnerstag. Unter anderem sprechen wir über ein mögliches Demokratiefördergesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Und ab heute wissen wir, welcher Song Deutschland beim Eurovision Song Contest dieses Jahr in Rotterdam vertritt. Wir hören rein und klären, ob es da sowas wie eine Formel gibt für erfolgreiche Lieder. All das jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute gesagt. Zusammen mit Innenminister Horst Seehofer hat er einen Krisenstab eingerichtet.
Auch in dieser Lage, in dieser neuen Lage, müssen wir zeigen, dass wir alles tun als Bund, als Staat, als Bundesregierung, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen. Und genau darum geht es eben mit der Einrichtung dieses Krisenstabes.
Und Horst Seehofer hat nochmal betont, dass die Regierung alles Menschenmögliche zum Schutz der Bevölkerung tun werde. Das klingt sehr dramatisch. Deswegen sortieren wir an dieser Stelle das für euch. Vera Wolfskämpf für Deutschlandfunk Nova aus Berlin. Was macht der von der Bundesregierung eingesetzte Krisenstab?
Ja, da tauschen sich alle, die irgendetwas in der Bundesregierung mit Fragen rund um das Coronavirus zu tun haben, miteinander aus. Also neben dem Innen- und dem Gesundheitsministerium kann da auch das Verkehrsministerium dabei sein beispielsweise oder das Auswärtige Amt. Es geht eben darum, dass auf der politischen Ebene die Informationen ausgetauscht werden, dass es auch zu bestimmten Entscheidungen Empfehlungen gibt. Denn es gibt ja einmal das Robert-Koch-Institut, was die gesundheitliche Koordination macht. Und es gibt die Bundesländer, die das vor Ort umsetzen. Und um dazu zu vermitteln, auch Informationen an die Bevölkerung zu geben, gibt es diesen Krisenstab, der sich nun regelmäßig trifft.
Welche Maßnahmen hat dieser Krisenstab denn Stand jetzt schon getroffen?
Gestern gab es das erste Treffen und da ging es um den Reiseverkehr unter anderem. Also bisher war es ja so, dass Flugreisende, wenn sie direkt aus China nach Deutschland fliegen, angeben müssen, wo waren sie, wo werden sie sich in den nächsten 30 Tagen aufhalten, damit man sie im Zweifelsfall erreichen kann. Und diese Aussteigekarten werden künftig auch Flugreisende, wenn sie aus Südkorea, Japan, Iran und Italien kommen, ausfüllen müssen. Außerdem ist der Wunsch der Bundesregierung, dass auch, wenn man mit Bus und Bahn nach Deutschland einreist, solche Aussteigekarten ausfüllen muss. Aber da muss es noch entsprechende Regelungen geben, weil das wahrscheinlich nur über Selbstverpflichtungen der Bus- und Bahnunternehmen läuft.
Aber im Endeffekt werden da eigentlich erstmal nur Daten gesammelt.
Da werden Daten gesammelt für den Fall, dass es dann am Ende jemanden gibt, der sich als Infizierter meldet und man dann rausfinden muss, mit wem hatte der Kontakt, wo ist der gewesen, um am Ende diese Epidemie einzudämmen. Das ist ja bisher die Strategie gewesen, laut Robert-Koch-Institut bisher auch erfolgreich, auch wenn man jetzt eben nicht mehr in allen Fällen gerade nachvollziehen kann, wo denn die Infektion begonnen hat.
Wurde denn was gesagt zum Thema Großveranstaltungen in Deutschland? Nächste Woche steht eine größere Messe an, die Tourismusmesse ITB zum Beispiel in Berlin.
Genau, morgen soll es da im Krisenstab darum gehen. Großveranstaltungen mit internationaler Beteiligung, hieß es. Innenminister Horst Seehofer hat sich da schon ein bisschen skeptisch geäußert, denn er hat gesagt, wenn besonders viele Menschen aus Krisengebieten zusammenkommen, also aus betroffenen Gebieten rund um das Coronavirus, dann sei das eben anders zu beurteilen, als wenn beispielsweise der FC Ingolstadt gegen Unterhaching spielt, so hat er das ausgedrückt, der Bayer, Horst Seehofer. Und da ist eben der Krisenstab nun um eine Einschätzung gebeten worden, ob die Tourismusmesse ITB in Berlin kommende Woche stattfinden soll. Und da werde man morgen dann Gesundheitsschutz und wirtschaftliche Interessen miteinander abwägen. Auch das Robert-Koch-Institut hat das ja als eine mögliche Maßnahme genannt, Großveranstaltungen abzusagen, einfach um einzudämmen, dass es zu viele Kontakte zwischen großen Menschenmengen gibt und dadurch sich auch das Coronavirus womöglich weiter ausbreiten könnte.
Gab es denn heute noch neue Erkenntnisse vom Robert-Koch-Institut selbst?
Die haben auch noch einmal betont, das ist natürlich ein Virus, das erst seit kurzer Zeit bekannt ist, wo noch nicht vieles bekannt ist, außer dass man weiß, die Ausbreitungsgeschwindigkeit sei hoch, die Ansteckungsgefahr eben auch relativ früh möglich. Aber was bekannt ist, ist, dass bisher 80% der Fälle, also doch die Mehrzahl, milde verläuft und man mit wenigen Symptomen, aber im Prinzip relativ symptomfrei dieses Coronavirus überstehen kann. Dann gibt es natürlich auch schwere Fälle. Und bisher, soweit man von den Daten weiß, eine höhere Todesrate als bei der Grippe. So etwa 1-2% könnte es sein, dass die Sterbefälle sind. Aber das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil man ja noch nicht die Grundgesamtheit kennt. Also es gibt eine hohe Zahl von Dunkelziffern. Man weiß nicht, wie viele Menschen am Coronavirus erkrankt sind und es vielleicht gar nicht merken. Und insofern wird das auch erst im Nachhinein zu sagen sein, wie tatsächlich die Sterblichkeitsrate ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn Sie erkrankt sind, dann bitten wir wirklich die Menschen auch, dass sie einfach dann auch zu Hause bleiben. Ja, dass sie eben nicht auf große Veranstaltungen gehen, dass sie eben dann vielleicht nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern dass sie zu Hause bleiben.
Das sagt heute Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Also wenn man sich krank fühlt, auch mal zu Hause bleiben. Das minimiert natürlich das Risiko, sich anzustecken oder andere anzustecken. Zum Beispiel auch mit dem neuartigen Coronavirus. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Aussage, die beruhigt, wenn sowas vom Robert-Koch-Institut kommt. Politiker und Experten sprechen ja auch von dem Pandemieplan. Krisenstab wurde jetzt eingerichtet. Leute kaufen Desinfektionsmittel. Das kriegt man so mit, wenn man draußen ist. Das alles kann einen schon verunsichern. Das ist klar. Ich habe mir heute auch mehrfach die Hände gewaschen. Aber was ist gerade eigentlich angesagt? Gelassenheit, Vorsicht oder Panik? Das wollte Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting wissen.
Die Mutter kam halt mit ihrer Tochter rein. Die Mutter hat zu ihrer Tochter gesagt, so zieh da deinen Schal hoch. Und dann sind die halt einkaufen gegangen, sind dann zurück an die Kasse gekommen. Das Mädchen hatte die Mutter gefragt, Mama, haben alle Chinesen Corona?
Ich bin im Asialaden Henglong. Und ehrlich? Nach Wochen, in denen ich in zig Nachrichtensendungen immer wieder Chinesen mit Atemschutzmasken gesehen habe, verbunden mit Infos über Ansteckungszahlen und Todesfälle, da war auf einmal dieses kleine Zögern, ob ich da jetzt wirklich rein soll in den Laden. Was mir Besitzer Jens So Tain erzählt, ist jetzt 4 Wochen her.
Ja, es wurde von mir geschrieben und ich habe das auch persönlich erlebt.
Das Besondere, der Post wird immer und immer wieder aktuell verbreitet.
Also in den letzten paar Wochen war es ein kleines bisschen ruhiger geworden als sonst, weil die Leute halt diesen Covid-Virus mit China in Verbindung gebracht haben. Viele haben dadurch ein kleines bisschen Angst und kommen dann erstmal nicht zu uns.
Das Virus mit dem bloßen Auge natürlich nicht zu sehen. Die Ansteckungsgefahr damals extrem unwahrscheinlich, heute abstrakt gering. All das lässt genug Spielraum für die eigene Fantasie. Zum Beispiel die Vorstellung, dass ich mich schon schütze, wenn ich nicht mehr im Asialaden einkaufen gehe.
Ja, das ist eine unnötige Stigmatisierung von asiatischen Mitbürgern.
Susanne Thiele ist Mikrobiologin und arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.
Ich habe ein relativ normales bis fast liebevolles Verhältnis zu Keimen.
Was nicht bedeuten soll, dass das neue Coronavirus verharmlost werden soll. Was aber eben auch bedeutet, dass es eine von vielen möglichen Infektionen ist und man die sich genau ansehen sollte. Ansteckungsgefahr, Übertragungsweg, wie viel schwere Verläufe und so. Für Susanne Thiele eine normale Situation.
Weil man sich einfach in einer Pandemie mit einer Ansage befindet. Wir sind ja schon relativ lange in dieser Situation, dass wir beobachten können, dass das Coronavirus sich ausbreitet. Und dementsprechend haben sich viele einfach schon Gedanken gemacht, wie wir jetzt vorgehen. Also ich sehe das ehrlich gesagt relativ beruhigt.
Etwas weniger gut informiert, aber ähnlich gelassen die Stimmung an der Uni Köln.
Gehst du heute in die Mensa? Und jetzt hieß es ja schon so wegen des Virus, dass man gucken soll, dass man irgendwie so Menschenansammlungen vielleicht meinen soll. Beschäftigt dich das?
Ich habe mir darüber ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Ich habe da nicht so viel Angst.
Einfach einen gesunden Lebensstil führen, Sport machen, sich gesund ernähren und dann steht man das auch durch.
Ja. Covid-19.
Ja, ja, hat's vielleicht.
Mein Schild.
Was?
Nein, ich habe eine Hustenverkannung.
Auf der einen Seite große Gelassenheit, auf der anderen Seite leere Regale bei den Desinfektionsmitteln. Erhöhte Preise bei Atemschutzmasken.
Die sind ausverkauft.
Es passt irgendwie nicht zusammen. Vor allem, weil viele Experten, wie auch Susanne Thiele, die gar nicht für nötig halten.
Also die Infektiologen empfehlen das gar nicht, tragen selber auch keine Atemschutzmasken. Also die setzen eher auf diese Hygienetipps, die ich schon nannte.
Erstens, häufiges und gründliches Händewaschen, Niesen und Husten bitte in die Armbeuge.
Eigentlich das Erste, was wir tun können. Das heißt, ich sehe immer noch Menschen, die sich in die Hände husten und mit diesen Tröpfchen an den Fingern und den Erregern dann wieder die Hand geben.
Leider scheint sich diese Info nicht ganz so gut zu verbreiten wie diverse Verschwörungstheorien und Fake News rund um das Virus. Zum Beispiel die, dass die Amerikaner mit dem neuen Virus die Chinesen schwächen wollten oder dass man sich mit Knoblauch gut schützen könne.
Ja, und Schlimmeres, da wird durch verschiedene Strahlen aktiviert und so, aber das sind wirklich, das ist eher unterhaltsam als wissenschaftlich basiert.
In unsicheren Zeiten wollen wir einfache Erklärungen. Der Soziologe Michael Zwick von der Uni Stuttgart beschreibt in einem Video diesen Zusammenhang, wenn Information in Wort und Text mit Bildern konkurriert.
Bilder wirken einfach emotionaler als rationale Argumente oder Sachinformationen. Von daher kann also hier die Öffentlichkeit stärker emotional angesprochen werden, was zu einer Dramatisierung der Risikowahrnehmung führt.
Siehe Stigmatisierung von Chinesen, siehe ausverkaufte Mundschutzbestände. Jens Hutein hat eine Kiste mit Krabbenbrot geöffnet und füllt die Regale auf. Jede Menge zu tun. Denn nach der letzten Durststrecke ist seit 2 Tagen wieder mehr los.
Ja, im Moment kommen viele Leute und machen Hamster-Einkäufe.
Das neuartige Coronavirus ist vor allem für bestimmte Risikogruppen gefährlich. Wenn wir die durch Vorsichtsmaßnahmen schützen und ein bisschen Zeit gewinnen, dann ist das natürlich super. Aber ich nehme mir ab heute vor, während meiner 20-sekündigen Händewasch-Sessions über ein paar irrationale Ängste und meine schräge Risikowahrnehmung nachzudenken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier ist jetzt unglaublich wichtig. Hände waschen, damit keine Bakterien oder Viren auf uns und dann auch in uns sind. Bei einer Erkältungswelle und jetzt auch bei dem neuartigen Coronavirus unglaublich wichtig. Immer wieder schön Hände waschen. Aber wie geht das überhaupt? Klingt ja erstmal trivial, aber da muss man schon einiges wissen. Eine halbe Minute, sagt die Weltgesundheitsorganisation, soll man investieren. Ich habe auch mal gelesen, man soll Happy Birthday einmal durchsingen, dann ist auch gut. Über all das habe ich heute mit der Hautärztin Jael Adler gesprochen und wollte erstmal wissen, ja, wie man richtiges Händewaschen am besten lernt.
Am besten lernt man, wie Händewaschen geht, wenn man Chirurgen bei der Handwäsche zuschaut. Die waschen erstmal außen und dann innen, zwischen den Fingern. Dann nochmal so die Handteller und natürlich auch unter den Nägeln. Und das sollte man in dieser Zeit auch tun.
Und wie macht man das unter den Nägeln? Einfach Fingerkuppen gegen Handballen pressen?
Ja, man kann halt einfach, dass man das im Auge hat, dass man da auch Seifensubstanz hinbringt, dass da Wasser hinkommt. Die Chirurgen nehmen natürlich eine weiche Bürste. Das wird man jetzt im Alltag wahrscheinlich eher nicht hinkriegen. Aber dass man diesen Bereich auf jeden Fall im Auge hat. Und natürlich die Nägel vielleicht auch in der Zeit kürzer hält, denn unter den Nägeln ist so allerlei Schmutz.
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 30 Sekunden Händewaschen. Gilt das denn eigentlich für die ganze Zeit oder nur einseifen?
Das gesamte Händewaschen sollte 20 bis 30 Sekunden andauern. Das sind ja nur so in etwa Werte, aber da hat man gesehen, dass man eben einen Großteil der Erreger runterwäscht. Man kriegt die Hände damit nicht steril. Also wenn man dann mikrobiologische Untersuchungen machen würde, dann würde man immer noch was finden. Aber das ist ein ganz guter Wert. Da hat man viel weggespült. Und wenn man mal keine Seife hat, auch dann lohnt sich das Händewaschen. Denn auch Wasser an sich spült ja schon mal eine ordentliche Menge Dreck in Anführungsstrichelchen weg.
Was ist denn effizienter gegen Bakterien oder eben jetzt gegen Viren, wenn man die Hände wäscht oder Desinfektionsmittel nutzt?
Es kommt drauf an. Also am besten ist vielleicht sogar, wenn man Kontakt hat zu jemand, der erkrankt ist an einer infektiösen Erkrankung, dass man dann beides macht. Wer Schmutz hat an den Händen, also sichtbaren Schmutz, natürlich muss der erstmal mit einer Seife runtergewaschen werden. wenn man als Arzt in der Arztpraxis ist und so zwischen den Patienten sich aufhält, dann reicht auch nur eine Desinfektion. Mhm. Also man schafft einfach mehr Dreck runter mit so einer Waschsubstanz und mit einem Desinfektionsmittel killt man einfach nur Bakterien und auch Viren. Wer das im Alltag aber übertreibt, und das sehe ich als Hautärztin nun auch, der kriegt leichter mal Handekzeme. Also man muss schon aufpassen in dieser Zeit, dass man seine Hände auch danach pflegt, also einfettet, eincremt, um die abgewaschene Schutzbarriere ein bisschen reparieren zu helfen. Und die eigenen Türsteherbakterien, die wir brauchen, um die Bösen zu vertreiben, gehen nämlich leider auch mit der Desinfektion kaputt. Deswegen nicht jetzt das als Dauereinrichtung machen, sondern nur so in Infektionszeiten.
Wir haben noch einen Schritt vergessen, nämlich abtrocknen. Besser mit Papierhandtüchern oder der elektronische Heißlufttrockner?
Handtücher sind insofern gut, weil da nicht die ganzen Erreger durch die Gegend gepustet werden. Natürlich sind sie eine Umweltbelastung, wenn es jetzt Papierhandtücher sind. Ich denke, im Haushalt ist ein ganz normales Handtuch in Ordnung. Wenn jemand eine Infektionskrankheit hat, dann muss man die Handtücher dann auch heiß waschen, also 90 Grad.
Wie wichtig ist denn generell das Abtrocknen der Hände?
Sehr wichtig, weil wenn wir Feuchtigkeit zum Beispiel in den Fingerzwischenräumen behalten, dann ist das wieder ein Ort, wo sich gerne Erreger schnell vermehren. Trocken mögen sie nicht, feucht lieben sie.
Und wie oft am Tag das alles wiederholen?
Es gibt ja wichtige Zeiten, zum Beispiel vor dem Essen, nach dem Klogang oder wenn man, finde ich, jetzt aus der Öffentlichkeit kommt, also Kontakt hatte zu vielen Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Bank oder in der Schule, dann auch die Hände waschen, weil man ja doch zwischendurch aus Versehen mal mit den Händen ins Gesicht fasst oder in den Mund. Bloß nicht Nägel kauen in der Zeit, denn das ist eine richtige Keimschleuder, die Nägel. Ja, und dann, also nicht übertreiben, aber es ist eine der Schutzmechanismen. Wir wissen ja, dass jetzt, wenn es um Corona geht, das auch wesentlich durch die Atemluft, durch Tröpfchen passiert, die Infektion. Also ist Händewaschen eine Säule.
Gegen Viren und gegen Bakterien vorzuwirken, Händewaschen also eine gute Vorsichtsmaßnahme. Man kann nach dem Händewaschen auch desinfizieren, wenn man ganz sicher gehen will, sagt die Hautärztin Jael Adler. Zu einer guten Handhygiene gehört dann aber auch dazu, das nicht zu übertreiben und zwischendurch auch mal einzucremen. Haben wir wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über eine Nummer, die gibt's nur einmal im Jahr. Und die letzten Jahre sah es für Deutschland eher mies aus, bis auf 2018 Michael Schulte vielleicht. Ausnahme. Es geht um den Eurovision Song Contest. Heute wurde veröffentlicht, wer dieses Jahr für Deutschland antritt. Und um es in den Worten von ESC-Urgestein Peter Urban zu sagen, der Song haut euch sicher vom Hocker. Das ist Ben Dolich. Das Lied heißt Violent Think. Ben ist bei der Castingsendung The Voice 2018 Zweiter geworden. Und Ilka Knieger aus unserem Team hat sich heute alles angehört. Jeden einzelnen Track des Eurovision Song Contests von 1956 bis ins letzte Jahr. Haben die Gewinnersongs alle irgendwas Erkennbares? Gibt es so eine Art Muster?
Ja, es gibt eins. Mit dem haben sich ein Forscher und Studierende der Hochschule für Musik in Karlsruhe beschäftigt. Die sagen, die Kriterien sind weibliche Künstlerin, simpler Text, simple Molltonart, eine einfache Songstruktur und dann entweder schnelles oder langsames Tempo, kein mittleres und eine gute Show. Es ist auch gar nicht so schwer, für dieses Muster Beispiele zu finden.
Oh ja.
Die kennt man. Ist schon ein bisschen her. Lordi, Hard Rock, Halleluja. Die haben 2006 gewonnen. Die haben so krasse Kostüme. Es gibt auch einen sehr einfachen Text. Hard Rock, Halleluja wiederholt sich schön, immer wieder, sehr einprägsam. Und die benutzen auch genau die Akkorde, die der Musikwissenschaftler Volker Kramers mal als Hit-Formel rausgefunden hat. C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur in ein bisschen abgewandelter Abfolge. Das einzige Ding, es ist keine weibliche Künstlerin. Das ist aber zum Beispiel diese hier. I'm not your toy. Netta heißt sie. Die ist die Gewinnerin von 2018 aus Israel. Genau, ist eine Sängerin, auch ein einfacher Text, einfache Songstruktur, schnelles Tempo und auch ein sehr simpler Text. Und einen habe ich noch, mein Liebling aus der Kategorie simpler Text.
Want you free? Aha.
Fast. Oh, I want you see? Aha.
Aha.
I want to see? Aha.
Ja, gut.
Das ist Verka Serduschka Dancing Lasha Tumbai, heißt das Ding, aus der Ukraine. Die haben 2017 den zweiten Platz geholt.
Okay, Positivbeispiele gibt es genug, halten wir mal fest. Funktioniert ja aber sicher nicht immer dieses Konzept, oder wie ist es?
Nein, also auch Deutschland hat ja hauptsächlich Sängerinnen an den Start geschickt in den letzten Jahren. Jamie Lee oder Anne-Sophie oder die Sisters letztes Jahr. An sich auch alles einprägsame Popsongs gewesen. Es lief aber alles miserabel leider. 26. Platz, 27. Platz, 25. Platz. Ich habe heute mit Musikpsychologe Stefan Kölsch gesprochen und der sagt, zu sehr in die Vollen gehen bei diesem Punkt simpel sollte man halt auch nicht.
Es geht natürlich auch dabei darum, das richtige Mittelmaß zu treffen, denn zu langweilig soll der Song auch wieder nicht sein. Wir haben ja in unserer Forschung auch herausgefunden, dass im richtigen Moment, das heißt in einem Moment, wo der Zuhörer meint, ah, jetzt weiß ich, was als nächstes kommt, eine gewisse Überraschung als besonders angenehm empfunden wird.
Er hat Harmonien in Popsongs untersucht. Mhm.
Nun ist ja der Eurovision Song Contest ein totaler Sonderfall. Das ist eine einmalige Sendung. Mhm. Man schaut sich einen Haufen Songs hintereinander an. Ja. Das ist ja was anderes, wie wenn ich eine Playlist zusammenstelle oder Radio höre. Ja. Kann man dieses Erfolgsrezept der ESC-Songs überhaupt mit normalen Popsongs vergleichen?
Ja, in Teilen. Also bestimmte Kriterien, die gelten ja zum Beispiel auch nur fürs Hören und nicht nur für so eine Fernsehsendung. Diese fette Show, die ist natürlich ein besonderer Aspekt. Das sagt auch Stefan Kölsch.
Letztendlich ist es natürlich auch ein Riesen-Event, das auf diese Art und Weise inszeniert wird. Und dahinter stecken natürlich auch Interessen der Plattenindustrie und der Medienanstalten, da möglichst viel Geld nochmal mit zu verdienen, ihre Bands zu pushen oder neu rauszubringen, mehr Platten zu verkaufen, Radioeinnahmen zu generieren, TV-Einnahmen etc.
Und dieser Punkt, der wurde ja auch dieses Jahr wieder heftig diskutiert, vor allem, weil in Deutschland die Auswahlshows weggefallen sind. Mhm. Es haben ja zwei Jurys entschieden, wer für Deutschland da antreten darf. Eine aus 100 deutschen ESC-Zuschauern und Zuschauerinnen und eine aus 20 Musikexpertinnen aus ganz Europa.
Kommen wir nochmal zurück zu der Person, die 12 Punkte für Deutschland dieses Jahr holen wird. Ben Dolich und Violent Think, was sind die Prognosen für ihn?
Also ich sag's mal so, er ist natürlich keine weibliche Künstlerin, der Punkt geht schon mal nicht auf. Simpler Text, Oh Don't Tell Your Mama, ja, würde ich schon sagen. Mhm. Simple Molltonart, check, einfache Songstruktur, ja. Schnelles oder langsames Tempo, kein mittleres, würde ich auch sagen, check. Gute Show, müssen wir mal gucken, ne?
Das können wir gucken am 12. bzw. 16. Mai, der Eurovision Song Contest in Rotterdam dieses Jahr. Für Deutschland geht Ben Dolich mit Violent Think an den Start.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Der Anschlag von Hanau ist heute genau eine Woche her.
Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot. Von meinem besten Freund, der Sohn war drin, 20 Jahre, der ist tot. Jetzt muss eigentlich nicht wir uns Gedanken machen, sondern Deutschland muss sich Gedanken machen, was jetzt passiert.
Das sagt Kemal Kocak, Kioskbesitzer. Nach dem Anschlag, da wurde viel über Maßnahmen gegen rechtsextreme Gewalt diskutiert in Deutschland. Heute hat sich dazu der Innenausschuss des Bundestags getroffen. Da ging es darum, wirklich alles auf den Tisch zu legen, was man über die Tat, den mutmaßlichen Täter weiß und ob es die Möglichkeit gegeben hätte, das alles zu verhindern. Über den aktuellen Ermittlungsstand spreche ich jetzt mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg. Michael, was wissen wir denn Stand heute über diese Tat?
Ja, man hat den Ablauf mittlerweile sehr genau rekonstruiert, vor allem natürlich, was den Tathergang betrifft. Demnach hat Tobias R. zunächst zwei Menschen erschossen, bevor er dann versucht hat, in diese Shisha-Bar einzudringen, hat durch die Tür geschossen, dabei auch einen Menschen getötet, ist dann weitergefahren zu dem Kiosk und hat dort vor dem Kiosk Menschen erschossen und dann schließlich auch in dem Kiosk. Ist dann aber relativ zügig wieder nach Hause gefahren und dann hat es in der Tat doch eine ganze Weile gedauert, bis dann schließlich der Zugriff durch die Polizei erfolgte. Zu Hause hat er dann eben auch noch seine Mutter erschossen mit, wie wir mittlerweile wissen, zwei Schüssen in den Kopf.
Es gibt immer noch viele Fragen, die offen sind. Heute in dieser Runde im Innenausschuss des Bundestags hat zum Beispiel die Grünen-Abgeordnete Filiz Pollat Folgendes festgehalten.
Wir wissen, dass der Täter insgesamt eine Stunde Menschen ermordet hat in verschiedenen Einrichtungen, wie die Shisha-Bars beispielsweise, und auf dem Weg auch auf Autos geschossen hat.
Und Ihre Frage war danach, wo war denn da die Polizei?
Ja, also tatsächlich ist es so gewesen, dass er für die Tat nicht viel Zeit gebraucht hat. Das dauerte insgesamt nur 12 Minuten. Und dann ist er vermutlich direkt nach Hause geflohen. Es hat dann allerdings tatsächlich einige Stunden gebraucht, bis die Polizei dann schließlich den Zugriff in der Wohnung vollzogen hat, wo sie ihn dann selber eben auch tot aufgefunden hat. Und das ist eigentlich nach wie vor nicht ganz erklärlich, warum es so lange gebraucht hat, bis die Polizei dann tatsächlich auch diese Wohnung gefunden hat und die Wohnung gestürmt hat.
Der CDU-Innenexperte Matthias Mittelberg fordert:
Wenn Personen beispielsweise durch radikale Äußerungen auch im Internet auffällig werden, dass wir sie dann schon in den Blick nehmen dürfen.
Was müsste denn dafür getan werden?
Ja, das sind meines Erachtens die üblichen Forderungen, die erhoben werden nach solchen schrecklichen Ereignissen. Aber wenn man dann konkret die Frage stellt, ja, was würde das denn bedeuten, dann kommt man ganz schnell an einen Bereich, wo man sagt, ja, das wollen wir aber im Endeffekt auch nicht. Dass nämlich wir hier an den Punkt kommen, dass wir eine totale Überwachung des Internets machen. Letztlich hat Tobias R. im Internet vor allem eins gemacht, er hat Verschwörungstheorien der wirresten Art verbreitet. Das Internet ist voll davon. Und letztlich eine Maßgabe gibt es eben erst, wenn die Dinge strafrechtlich relevant werden.
Und deswegen kann so eine Person auch nicht vorher schon auffällig werden oder ins Visier kommen?
Naja, er hat ja ein Mitteilungsbedürfnis. Er hat eine eigene Homepage betrieben, wo er Videos hochgeladen hat. Er hat sich ja sogar an die Behörden gewandt, ans Bundeskriminalamt, an den Generalbundesanwalt, hat Strafanzeigen gestellt, mehrfach. Aber dabei ging es immer um diese skurrile Geheimdienstorganisation, von der er der Überzeugung war, dass sie seine Gedanken fernsteuert und dass sie die Menschen in Deutschland ausspioniert. Seine Völkermordfantasien, die sind nicht Gegenstand dieser Anzeigen gewesen, geschweige denn, dass er konkrete Hinweise darauf gegeben hätte, dass er diese Tat plant. Insofern ist für mich, Stand jetzt wohlgemerkt, diese Tat im Vorfeld nicht zu erkennen gewesen.
Lass uns nochmal zurückkommen zum Innenausschuss des Bundestags. Die Linke wollte da wissen.
Ich würde tatsächlich gerne wissen wollen, ob diese Äußerung im ersten Eindruck des Massakers, dass jetzt Rechtsterror das beherrschende Thema der Behörden ist.
Haben die Behörden den rechten Terror denn genügend im Blick, deiner Meinung nach?
Also was man definitiv sagen muss, ist, dass die Beobachtung der rechtsextremen Szene und der Kampf gegen den Rechtsextremismus zurzeit Priorität ist bei den Sicherheitsbehörden, dass die Maßnahmen massiv hochgefahren werden, dass man mehr Personal einstellt. Das alles geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber der entscheidende Punkt ist doch, wir haben es mit zwei Phänomenen zu tun. Wir haben in der Woche vor diesem Anschlag in Hanau erlebt, dass 12 Rechtsextremisten weggefangen wurden, weil sie mutmaßlich eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet haben. Solche Leute erscheinen auf dem Radar, weil sie in der rechtsextremen Szene verkehren, weil sie miteinander kommunizieren und weil sie dann als Gruppe auch entdeckt und unschädlich gemacht werden können. Diese Person ist nach jetzigem Stand der Dinge, man muss abwarten, wo er sich im Internet so rumgetrieben hat, was er dort gemacht hat, aber möglicherweise einfach auf dem Radar der Sicherheitsbehörden nicht erschienen. Und dann kann man natürlich auch den Vorwurf nicht machen, anhand dieser schrecklichen Tat, dass der Rechtsextremismus nicht angemessen bekämpft wird.
Heute hat sich der Innenausschuss des Bundestags getroffen. In der Sitzung ging es um die Person des Täters des Anschlags vor genau einer Woche in Hanau. Es ging um seine Radikalisierungsgeschichte, den Tathergang und mögliche Versäumnisse der Behörden im Vorfeld. Einzelheiten und Informationen dazu waren das vom ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein dreistelliger Millionenbetrag reicht anscheinend nicht aus, um das, was in Hanau passiert ist, zu verhindern oder den Mord an Walter Lübcke oder den Anschlag auf eine Synagoge in Halle. So viel Geld, dreistelliger Millionenbetrag, gibt der Bund nämlich jedes Jahr für Förderprogramme aus, die die Demokratie fördern sollen. Und wenn man die fördert, sollen solche Taten unrealistischer werden. Das ist der Ansatz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie findet, ein Demokratiefördergesetz muss her. Das hat sie heute nochmal im Innenausschuss des Bundestages betont. Isabel Borucki ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen und mit ihr spreche ich an dieser Stelle über so ein Gesetz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie sinnvoll wäre denn Ihrer Meinung nach ein Demokratiefördergesetz?
Naja, also es ist ja jetzt keine neue Idee, die Frau Giffey da aufbracht. Erstmal hat ja Manuela Schwesig das ganze 16 ins Gespräch gebracht, beziehungsweise auch ein solches Programm aufgelegt, mit der Idee, dass entgegen der bisherigen Förderung von 50% von zivilgesellschaftlichen Initiativen der Bund nun 80% der Kosten übernehmen sollte. Und also diesen Entwurf oder die Idee dazu gab es schon 2016 und daraus ist aber eben wenig geworden. Die jetzige Förderlinie Demokratie leben heißt die ja, entstammt meiner Einschätzung nach aus diesen Bemühungen. Und der Sinn des Ganzen ist ja, den Projekten vor Ort eine längerfristige Finanzierung zu ermöglichen. Also insofern erachte ich das schon als sehr sinnvoll. Allerdings ist aus meiner Sicht nicht die primäre Aufgabe des Staates, sondern eigentlich der Zivilgesellschaft, solche Projekte zu fördern und auch letztlich zu finanzieren. Mhm. Aber wir haben da offensichtlich ein Problem, das auch unsere Zivilgesellschaft ja schwächelt, könnte man fast schon sagen.
Musst du mal nachfragen. Es gibt ja auch andere Förderprogramme zur Extremismusprävention, aber anscheinend scheinen die nicht auszureichen. Oder wie ist das einzuordnen?
Der Knackpunkt ist die Finanzierung, die benötigt wird, um langfristige Netzwerke aufzubauen, um sie zu pflegen und dann auch damit zu arbeiten und tatsächlich auch Projekte zu realisieren, die dann auch helfen, kann man jetzt mal sagen. Und das geht eben nicht mal schnell in einem Jahr. Mhm. Außerdem müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Extremismusprävention und tatsächlich einer Demokratieförderung, also proaktiv im Sinne politischer Bildung. Also das sehe ich durchaus unterschiedlich. Und es geht ja auch nicht darum, da jetzt mit dem Gießkannenprinzip einfach diese 115 Millionen zu verteilen. Das würde ich nochmal unterscheiden wollen. Und die Extremismusprävention ist ja nochmal ein ganz eigenes Förderprogramm, beziehungsweise ist eben ein eigener Topf.
Mhm. Gegner dieses Vorschlags von Frau Giffey sagen, dass diese zeitliche Befristung eigentlich schon sinnvoll sei, weil man ja gar nicht gewährleisten kann, dass die Programme auf lange Sicht ja eben so effektiv sind. Was sagen Sie dazu?
Also man könnte ja sich überlegen, bei einer etwas längerfristigen Förderung Kriterien festzulegen oder eben Evaluationen solcher Projekte anzufertigen und die eben zu beobachten. Außerdem ist ja bei dieser Frage oder in der Diskussion auch, müsste man hinterfragen, was meint denn eigentlich langfristig? Also es ist ja nie in dieser Diskussion jetzt im Moment von dauerhaft die Rede. Und außerdem reden wir ja gerade im Grunde spekulativ über irgendetwas, weil es gibt ja noch gar keinen wirklichen Referentenentwurf oder beziehungsweise noch gar kein Gesetz, auf das wir uns jetzt beziehen könnten. Sondern ich gehe jetzt ehrlich gesagt eher von längeren Förderzeiträumen aus, sagen wir mal 3 Jahre. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen sagen, super toll wären 5 bis 7. Und wir sind aber wegen unserer föderalen Struktur ja auch ein bisschen oder ziemlich in Grenzen oder müssen wir ziemliche Grenzen setzen, weil natürlich die Länder sich auch ungern in solche Projekte hineinregieren lassen und gerade auch nicht vom Bund.
Kann man denn, das frage ich mich jetzt gerade, die Brücke überhaupt so einfach ziehen? Also kann man theoretisch Demokratie aufdrehen und dann wird es weniger mit Rassismus, Extremismus und Menschenfeindlichkeit?
Das wäre eine schöne neue Welt. Ich fürchte, das ist zu einfach gedacht. Es ist vielleicht ein Anfang, aber ich denke, wir müssen da viel mehr tun und da muss viel mehr passieren. Und das ist meiner Ansicht nach zu einfach gesagt, wie gesagt.
Ja, also mehr Aufklärung, mehr Prävention wird wahrscheinlich nötig sein. Isabel Borucki, Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen. Lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.